Thank you very much, Andre. You've lived many highs with Hoffenheim. Today is definitely not one of those. Talk to me about what went wrong for Hoffenheim today.
No, I don't want to even talk about the game, because for me it was clear that it's going to happen. This is the picture of the whole season. This is one big shit season, I'm going to be honest. And I'm still soft, because if I want to say the truth and some things which are on my mind about the club and the moment situation, probably I will get the biggest punishment in the history of Bundesliga. There's a reason why I'm angry on the club, on everything what they have done in the last months. We invest so much money for nothing. And this reason it's not the point to even talk about today's game. I just want to talk about the current situation, because it's in the moment dangerous that we're going to be relegated with a squad, with the good players, but obviously nothing is working. Some things changed in the club. So there's a reason I'm still soft today. Maybe in the future I'm going to be a little bit more harder, yeah. But first of all, thanks to the fans which supported us, which are giving us the most support from the beginning of the season, because they understand everything what is happening, and then we are through the really hard phase. And yeah, that's it.
I can sense your frustration, Andre, as somebody who's been at the club for such a long time.
Okay, I'm going to say that this is first time in my life, in my football career, that I feel like this, because I feel a big shit in the club. And yes, if nobody is going to change this, I will try to change this.
What needs to change? Sorry.
There's a reason I'm saying today I may be soft, but when it comes time, then I'm going to be a little bit harder, because we have too big danger to be relegated. But when I start to talk, then everybody's going to listen.
Yes, Wettbrötchen. Halal, vegan und gut bekömmlich. Viel Spaß.
So Leute, denkt dran, das hier ist eine Erwachsenenveranstaltung. Zuhören und mitmachen erst ab 18, und ihr wisst, Sportwetten können süchtig machen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, dann geht zu buwei.de. Den Link findet ihr auch immer in den Shownotes. Es ist der 16. Januar, die Bundesliga kommt aus der englischen Woche, und hier ist das Hoffenheim-Special des Wettbrötchens. Hallo Basti.
Ciao, ciao, ciao.
Wir haben André Kramaric gehört, der nach der Niederlage in München von Archie Rantut interviewt worden ist. Beste Grüße an dieser Stelle, und eine Krawatte hatte.
Und Informationen, die ich auch gerne hätte. When I talk, everyone's gonna listen. Ja. Ich listen, André, Alter. Weiß nicht genau, was er meint, ehrlich gesagt, weil das klingt so, als hätte er...
Das muss ja diese Sportgeschichte, Rogon, Umstrukturierung im Verein, Installation eines Präsidenten, der eigentlich Sandhausen-Fan ist und so weiter. Das muss ja damit zusammenhängen. Oder glaubst du, der redet darüber, dass ein Masseur scheiße ist?
Nee, aber irgendwie klingt das ja trotzdem so, als wenn er Leuten, die Dreck am Stecken haben, droht, das öffentlich zu machen.
Ich hoffe,
so ein Vibe
so
hat dieses Interview hat ja trotzdem so einen Vibe sozusagen. Ja, ich bin jetzt noch soft, aber wartet mal ab. Wenn ich anfangen würde zu reden, dann knallt's hier aber. Und ich würde gerne wissen, was er uns zu sagen hat, tatsächlich. Also ich hoffe, dass Archie an der Sache dranbleibt, weil das ist natürlich sehr, sehr amüsant. Bei André Kramaric hat man sich ja sowieso die ganze Zeit gefragt oder beziehungsweise gedacht, dass es eigentlich andersrum ist. Dass Hoffenheim Sachen gegen ihn in der Hand hat, weil er die ganze Zeit da bleibt. Aber scheinbar ist er in einer Position, wo er sich wehren kann. Ich hoffe, dass er es tut und dass er dann im Anschluss 6 Monate für die Eintracht spielt.
Er macht mir nicht den Eindruck, als möchte er Hoffenheim verlassen, sondern eher als würde es, als wäre es ein Herzensprojekt von ihm, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Ja, dieser Satz mit Fans all around the world allermäßig.
Ja, und wenn sich keiner drum kümmert, dann mach ich's.
Ja, so, ja, als Sportdirektor, ja.
Ja, als wäre das irgendwie, als das ist jetzt mein Verein. Wo ich halt denke,
das ist was, ja.
Kramaric, Alter, was hättest du für eine Karriere machen können?
Das stimmt tatsächlich, ja. Das ist echt eine tragische Karriere, weil das ist so ein geiler Spieler und scheinbar jetzt aufgrund des Interviews beurteilend auch ein geiler Typ. Also der wirkt sehr sympathisch, muss ich sagen. Von dem hat man ja vorher nicht so viel gehört. Aber das wäre schon besser gewesen, wenn der irgendwo gespielt hätte. Lass es Gladbach sein oder so.
Ja,
also
lass
wo der
irgendwo sein, wo Fußball den Leuten irgendwas bedeutet.
Ja, und am Ende haben wir gestern bei uns im Eintracht-Chat auch diskutiert, ob es nicht vielleicht wirklich eine Idee wäre, den mal anzurufen, gerade in dieser Stimmung, in der er gerade ist, zu sagen, hey.
Wie sieht's aus?
Frankfurt's not far away. And it's no shit club.
Ja, auf jeden Fall, sehr spannend. Wie würdest du als Verantwortlicher von Hoffenheim reagieren?
Ich würde Angst haben.
Ja, es kommt ein bisschen darauf an, was du gemacht hast, ne?
Ja, nee, ich würde auch so Angst vor ihm gerade in seiner mentalen Verfassung haben. Also, kannst du dir vorstellen, danach zu dem zu gehen und zu sagen, ey Digga, du kriegst jetzt eine Geldstrafe? Ich weiß nicht, Alter. Ich würde wahrscheinlich erstmal Gras über die Sache wachsen lassen und den in 3 Tagen kontaktieren, Alter. Also.
Ich wäre jetzt auch als Christian Ilzer wäre ich relativ vorsichtig.
Tatsächlich und auch
würd
hilflos.
Würde ich jetzt mal mit Samthandschuhen hingehen.
Ja, aber auch ein bisschen hilflos, weil man darf nicht vergessen, Ilzer ist ja auch noch nicht so lange da.
Nee.
Und der hat ja mit den Dingen, die da passiert sind, nichts zu tun. Weil der wurde ja auch nur angerufen, ey, willst du hier Trainer werden? Und dann denkt er, ah, geil, Bundesliga, geil Geld. Hoffenheim hat viel Geld für den Kader zur Verfügung. Natürlich mache ich das. Aber scheinbar ist diese Personale wahrscheinlich auch Teil der Wut von Kramaric, was natürlich für dich als neuer Trainer ungünstig ist.
Das würde halt passen. Der neue Sportdirektor kommt von Sturm Graz, Ilzer kommt von Sturm Graz. Vielleicht ist da so ein bisschen Vetternwirtschaft in Zusammenspiel mit Rogon. Und also ich hab gestern die Konferenz gesehen. Und wenn Sky als übertragender, ich glaube, es war sogar Dittmann, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, oder was, Buschmann? Einer, auf jeden Fall einer der Großen, die Bayern gegen Hoffenheim übertragen haben. Wenn die dann irgendwann anfangen, Hoffenheim jegliches Engagement und Interesse am Fußball abzusprechen, und so ist es ja dann auch, das sieht man ja auch in den anderen Spielen, da hat ja keiner Bock. Da läuft ja auch keiner 3 Meter mehr, als er muss. Da gibt's kein Zweikampfgestaltung. Es gibt keine Körpersprache. Das ist für die, die gehen, als würdest du morgens um 8 zur Arbeit gehen und keinen Bock haben. Dann sitzt du halt da und sitzt halt da, weil du da sitzen musst. Und genau so gehen die auf den Platz. Der einzige Unterschied oder die einzigen Spieler, die anscheinend keinen Bock auf ewig Niederlagen haben, sind halt Oliver Baumann und André Kramaric. So, dem Rest ist
ja, aber das
komplett ist, egal, was da passiert.
Hatte ich ja schon mal bei 93 angerissen, dass so aus Beraterkreisen, die man so kennt, auch gesagt wird, ey, in Hoffenheim, die Spieler, die haben halt keine Widerstandskraft, weil das die nicht interessiert. So, das ist so, wenn es mal irgendwie läuft, dann haben die schon irgendwie Bock. Das kann man ja auch nachvollziehen, wenn du ein bisschen am Kicken bist und denkst, ah, guck mal, cool, das klappt, dann habe ich ja auch Bock, Fußball zu spielen. Aber sobald da nur der leiseste Widerstand kommt, gibt's keinerlei,
Abwehrkräfte.
Keine Abwehrkräfte, keinerlei Anstand gegenüber dem Club zu sagen, gut, dann müssen wir heute wohl mal arbeiten. Also das funktioniert nur, wenn das eh läuft. So, deswegen gewinnen die ab und zu, weil das dann halt irgendwie an dem Tag so ist, dann funktioniert alles und dann bist du eh in dem Flow und dann ist gut. Aber sobald es Probleme gibt, sagt er, sind die Spieler dann auch untereinander so, dass sie denken, ja komm, Box hier, also es ist jetzt auch nicht so, dass viel passiert. Ja, und es ist ja auch nicht so, als wenn viel passiert, wenn du verlierst.
Ja,
so,
ja.
Also du verlierst ein Spiel, du kriegst ja das eigentlich dann auch gar nicht mit. Du hast weder eine aufgeregte Presse, noch hast du irgendwelche protestierenden Fans. Du hast ja gar nichts. Du kannst einfach denken, geil. Und ich will ihn jetzt nicht exposen, aber ich habe auch mit Spielern gesprochen, mit denen ich ab und zu tun habe, die auch mal in Hoffenheim waren. Die sagen, ja, ganz ehrlich, ich war da ein paar Jahre, ich habe da das Geld kassiert und bin dann da wieder weg. Also das ist tatsächlich so. Das ist kein Klischee, sondern es ist einfach das. Die wissen, dass es da einen reichen Onkel gibt, der irgendwie Geld verteilt und du kannst das leicht abgreifen. Das ist das Einzige. Und da braucht sich kein Hoffenheim-Fan eine andere Illusion machen. Das ist das Einzige, warum die meisten Spieler dort sind. Und interessieren sich ein Bums für Hoffenheim. So, das ist halt das Ergebnis, weil ganz im Ernst, wenn du die Gehaltstabelle anschaust, ist Hoffenheim auf Platz 6.
Was ein Wahnsinn.
So. Und ja, die strugglen da jetzt rum mit Heidenheim und Holstein Kiel.
Aber umso erstaunlicher ist doch, dass of all people André Kramaric halt einfach anscheinend da irgendein anderes Interesse verfolgt. Ich verstehe das nicht.
Ich kann das auch wirklich nicht verstehen. Ich kann das auch nicht greifen.
Warum? Nee, Mann.
Weil der ist doch auch scheinbar ein emotionaler Typ.
Anscheinend,
so, ja. Der ist kroatischer Nationalspieler, ja. Der hat ja auch dann eine Mannschaft, wo Spieler zu ihm kommen und berichten, so wie geil das da und da und da ist. Also dann kommst du als Kramaric in die kroatische Kabine, wo Luka Modric alles überstrahlt und alle erzählen von ihm.
Ist als im Stadion in Hoffenheim.
Ja, wo alle irgendwie dann ein bisschen erzählen und so, und dann sitzt er da, ja, ich spiele in Hoffenheim. So, das ist auf jeden Fall merkwürdig. Ich kann das irgendwie auch nicht verstehen, weil es ist jetzt auch nicht Saudi-Arabien, wo du sagst, okay, da kriegst du 12 Millionen Euro netto im Jahr. Deswegen bin ich da.
Gold.
Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht.
Warum der da spielt, aber wir können vielleicht einen kleinen Übergang finden, weil Heidenheim, die ja Hoffenheim überholt haben, bei dem 3-3, habe ich schon laut gejubelt.
Stell dir diesen Satz mal vor 10 Jahren vor, wenn du sagst, in der Bundesliga hat Heidenheim Hoffenheim überholt.
Ja.
Nee, stell ihn dir vor 20 Jahren vor.
Ja, es wirkt wie eine merkwürdige Zukunft, in der wir aktuell drin sind, tatsächlich. Aber ich muss sagen, ich habe sehr laut gejubelt, als das 3-3 von Heidenheim fiel. Ich hatte Live-Show.
Ich auch.
Ich hatte Live-Show und war oben auf der Bühne. Und bei Verurteilt haben wir dann quasi in der Live-Show auch so einen Zuschauerraum, wo Heike mit dem Mikrofon durchs Publikum läuft. Und ich stehe oben auf der Bühne. Und dann gucke ich so auf mein Handy und dann kam das 3-3 und ich so, ja! Und fragende Blicke aus dem Publikum. Warum? Ich konnte es auch dann nicht erklären, weil das hätte zu weit geführt.
Folgendes ist passiert.
Also, Heidenheim. Nee, ich hab's dann ich hab's dann weggelächelt, aber nee, also ich habe mich gefreut für Heidenheim tatsächlich.
Ich mich auch. Das ist gar keine Frage. Nein, noch nicht mal. Ich habe mich nicht für Heidenheim gefreut. Ich habe mich über dieses Tor gefreut, wie es gefallen ist und welchen Aftermath ich erwartet habe. Hätte ich Popcorn zu Hause gehabt, hätte ich mir welches gemacht und Social Media auf einen großen Bildschirm und dann go. Aber wir haben uns ja dann im Nachgang dieses Spiels Werder Bremen gegen Heidenheim hatten wir, und das muss ich sagen, Basti, erstaunt und erzürnt mich bis heute, hatten wir ja konträre Meinungen zu dem Pfiff von Matthias Jöllenbeck, der zu dem Freistoß geführt hat, der zum 3-3 geführt hat. Du sagst, ja, klares Foul.
Wir können das hier transparent machen. Da Axel und ich haben praktisch die ganze Nacht durchgechattet. Wir lagen beide schon im Bett.
Ich kann dir von mir aus sagen, ich wurde immer wütender.
Ich auch. Vor allen Dingen wurde ich auch immer wacher. Ich war im Bett und war eigentlich im Begriff, irgendwie mich langsam runterzufahren und irgendwie dabei einzuschlafen. Und dann wurde ich irgendwann richtig sauer, weil ich dann auf Beweissuche gegangen bin und so ein Kram und wir dann nicht aufgehört haben zu diskutieren. Ja, ehrlich gesagt, du hast gesagt, boah, das schaut euch das an, schaut euch das an. Das ist ein Skandal mit hier kein Foul und drei gelbe Karten.
Skandal, habe ich nicht gesagt.
Ja, du hast schon gesagt, schaust dir an.
Das ist eine krasse Fehlentscheidung.
Und am Ende drei gelbe Karten und alle schreien rum, bla bla bla. Das ist ja auch so, also die meisten empfinden das ja auch so. Ehrlich gesagt, finde ich, dass das ein Freistoß ist. Der Typ läuft mit dem Ball Richtung Tor. Der kommt so rigoros da reingewämst. Der touchiert den ganz leicht. Der Ball ändert gar nichts, macht der Ball. Der berührt ihn nur mit der Fußspitze und wämst den in der...
Es ist nicht, dass der nur den Ball trifft.
Nein, der trifft doch auch gleichzeitig. Nee. Gleichzeitig wichst er den um, deswegen fällt der um.
Ach ja,
natürlich.
Quatsch, wichst er den um. Der kommt ja ein bisschen schräg angelaufen und natürlich berühren die sich dann oder krachen die ineinander. Jo,
also aber schräg, das ist schon wenig, schräg. Der ist fast von hinten grätscht.
Ein bisschen von rechts hinten.
Ja, also so der von rechts hinten, das heißt, der bringt den einfach zu Fall.
Der geht nicht auf die Füße, der geht nicht aufs Schienbein, der Fuß geht nur zum Ball. Nur.
Nein.
Doch.
Der eine Fuß versucht den Ball zu erreichen, während der mit dem anderen Bein den Spieler umwichst. Und dann touchiert er den Ball leicht.
Das ist eine Grätschbewegung, das ist eine Rutschbewegung.
Ja, aber mit einer Grätsche klärst du eigentlich einen Ball. Das Einzige, was er macht, ist den Spieler umwechseln und mit der Fußspitze den Ball berühren. Mehr nicht. Warum sollte denn der Heidenheim-Spieler nicht weiterlaufen dann? Der Heidenheim-Spieler keinen Vorteil, sich fallen zu lassen.
Ja, nee, der hat sich nicht fallen lassen. Ich sag nicht, dass das eine Schwalbe war, um Gottes Willen. Das ist halt einfach ein Zusammenkommen.
Zusammen. Ja, wir zwei, lass uns mal hier zusammenkommen.
Während eines völlig legalen Moments im Spiel.
Nee, finde ich nicht. Also ganz im Ernst, wenn man so rigoros da reingeht.
Also wenn in der 95. Minute.
Man kann nicht mal beweisen, ob der den Ball überhaupt
hat. Selbstverständlich kann man das beweisen. Naja. Es gibt doch Bewegtbilder.
Ob der den wirklich berührt, weiß man. Klar. Der Ball rollt ganz normal geradeaus weiter.
Quatsch, natürlich kann man das sieht man. Es gibt die Einstellung von der Seite, wo man ganz klar sieht, dass der nur den Ball trifft. Matthäus hat sich aufgeregt, Meier hat sich aufgeregt. Ich kenne tatsächlich keine andere Meinung als deine, die sagt, ja, ist faul. Und den einen Tweet, den du mir gestern geschickt hast noch.
Und der Chat von der Bundesliga.
Den kenne ich ja nicht.
Ich habe dir aber den Konsens oder das Fazit geschickt.
Ja, den Konsens hast du mir geschickt. Ist da Tobias Escher mit dabei?
Das ist Tobias Escher.
Und der sagt auch, das war ein Freistoß.
Ja, also die einzige Meinung, auf die sich da einigen konnten, weil die haben auch wild diskutiert, also da gab es scheinbar auch Leute, die es gesehen haben wie ich und Leute, die es gesehen haben wie du, sich dann geeinigt hatten zu sagen, okay, wenn der so reingeht, und meiner Meinung nach ist das eine richtige Formulierung, wenn du so reingehst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn der Schiri pfeift, wenn du gleichzeitig den Ball maximal streichelst.
Wie soll er denn reingehen?
Der spielt.
Er ist doch im vollen Lauf. Er kann ja überhaupt nicht anders reingehen.
Ja, weil er scheinbar einen Nachteil hat, aber was soll das heißen? Ist ja keine Entschuldigung. Ich kann ja nicht sagen, hier, ich hatte keine gute Feldposition, deswegen darf ich dich von hinten umhauen.
Tut er ja nicht.
Natürlich tut er ihn umhauen, der fällt doch um.
Ja, aber doch im Zweikampf. Eine Berührung ist doch kein Foul. Das ist doch ein Kontaktsport, Fußball.
Ja, aber eine Berührung ist kein Foul, ist ja auch
kein.
Aber eine Berührung ist kein Foul, ist ja auch Schwachsinn. Jedes Foul ist eine Berührung. Es kommt halt darauf an, wie intensiv ist die Berührung und was passiert.
Richtig.
Und meiner Meinung nach spielt der maximal gleichzeitig. Ehrlich gesagt weigere ich mich auch zu sagen, der spielt den Ball. Weil wenn ich den Ball spiele, dann ändere ich die Richtung von dem Ball, ich kläre den Ball oder sonst irgendwas. Das Einzige, was der macht, ist, der berührt den Ball.
So, dass der Ball
ins Ausgeht. In der Aktion, wo er ihn umwichst.
So, dass der Ball ins Ausgeht. Und vom
Nein, der Ball hatte, den Drive, den der Ball hatte, hat die meiste Bewegungsenergie, die dieser Ball hatte, kommt vom Heidenheim-Spieler. Der hat da maximal noch mal so ein bisschen mit dem Fuß irgendwie den Ball touchiert. Der spielt den Ball nicht. Der berührt den kurz.
Für mich aber ist das diese eine glasklare Grätsche.
Wenn das und das ist, glaube ich, das, warum ich...
Wer?
Ich wär, das ist, warum so ich dagegen agitiere.
Ich konnte die Bremer gestern komplett verstehen. Und das kommt nicht so häufig vor.
Nee, bei Bremer bei solchen Sachen sind auch die schlimmsten.
Deswegen ja Popcorn.
Ja.
Aber gestern konnte ich sie schon verstehen. Ich hätte mich auch aufgeregt. Und ich mache eine Wette mit dir, wenn die Eintracht diesen Pfiff bekommen hätte in der 94. Minute, würdest du auch anders reden.
Natürlich würde ich anders reden, aber ich würde nicht von einer glasklaren Fehlentscheidung sprechen. Okay. Das ist ja genau das, was mich so stört. So, das ist mit Sicherheit diskutabel. Und es gibt mit Sicherheit Argumente, wo man sagt, ja, okay, Heidenheim kann sich im Gegenzug auch nicht beschweren, wenn er halt sagt, das passt heute. Das ist ja das Ding. Wenn der sagt, ja, das passt heute zu meiner Linie. So, ich habe viel durchgehen lassen, das lasse ich auch durchgehen, es war ein raues Spiel, aber ich habe das eh nicht geahndet und da nicht geahndet und bla bla. Aber zu sagen, dass das zu 100% falsch ist, weigere ich mich zu akzeptieren.
Ich bleib dabei.
Also ich finde es nicht zu 100%. Diskutiert ihr mal mit, bitte. Diskutiert ihr mal mit. Es gibt auf X durch die Reichweitenbeschränkungen weniger Diskussionen tatsächlich. Diskutiert ihr mal bitte mit unter dem Post von dieser Sendung. Ist das ein Foul oder ist das kein Foul? Ich mache währenddessen live eine Wettbrötchen. Haben wir das schon mal gemacht? Wie wir es bei 93 machen? Nein. Beim Wettbrötchen? Nee, ne? Nee. Dann gibt es jetzt hier ein Fast. Klar.
Nein.
Und diskutabel. Und nein.
Da bin ich tatsächlich gespannt. Also für mich, was mich hat das auch gestern wirklich kalt erwischt, dass du dann irgendwann schriebst, glasklares Foul. Und ich dachte halt, du willst trollen.
Ich habe im Laufe unserer Kommunikation dann auch irgendwann gedacht, dass du mich trollen willst.
Nee.
Ich habe irgendwann gedacht, du machst halt so ein bisschen Charade und spielst jetzt einen empörten Bremen-Fan.
Genau das habe ich so, als von dir das gedacht, dass du halt den Schiedsrichterversteher spielen möchtest.
Haben wir so einen kleinen Debattierclub gehabt. Am Ende ist es so, dass eigentlich denkt Axel, das war ein Foul und ich denke, es war keins. Ja, genau.
Nee, also ich bleib dabei für mich. Wenn das ein Foul ist, dann musst du Grätschen verbieten. Feierabend. Dann musst du halt sagen, weil jede Grätsche ist zwangsläufig irgendwann eine Berührung. Und bei 90% der Grätschen fällt der Angreifer auch dabei. Weil halt einfach da eine andere Dynamik ist als in anderen Zweikämpfen. Da musst du sagen, dann musst du Grätschen verbieten, dann spielen wir jetzt Basketball. Dann ist es ein körperloser Sport.
Ja, wie gesagt, ich lasse mich darauf ein, dass das eine Entscheidung ist, die in diesen berühmten Spielraum fällt und die zur Linie von den Schiedsrichtern passt, von der wir ja immer hören.
Die Bremer lass
ich mich
haben
tatsächlich
ja die Linie
drauf ein.
Von Matthias Jöllenbeck gestern so interpretiert, dass jeder Pfiff gegen sie ging.
Ja gut. Ja genau, das wird die Linie gewesen sein, ja, liebe genau. Bremer. Der ist vorm Spiel ist der da in sich gegangen, hat gesagt, so, ich muss mich heute für eine Linie entscheiden. Heute werde ich mal alles gegen Bremen pfeifen.
Heute pfeife ich alles gegen Bremen.
Das ist meine Linie heute gewesen. Das werde ich nach dem Spiel auch in den Interviews dann transparent, wie ich bin, kommunizieren. Und Knut Kircher sitzt auch am Sonntag im Doppelpass und sagt, ja gut, an dem Tag war das die Linie gegen Bremen. Sven, da hat Bremen natürlich ein Pech, aber so ist es manchmal. Das kann der Schiedsrichter frei entscheiden.
Ehrlich, das wird mir die Bundesliga zurückgeben.
Was denn?
Die Aussage, wenn Knut Kircher sagt, ja, das muss man ja auch mal verstehen, dass ein Schiedsrichter voreingenommen ist und diesmal halt gegen Bremen gepfiffen hat. Das kann ja beim nächsten Spiel wieder ganz anders
sein. Ist
das halt
manchmal. Das kann ja nächste Woche wieder anders sein. Aber an dem Tag war
das
seine Linie.
Das ist bei Herrn Jöllenbeck natürlich fraglich.
Ja.
Ja, dann, da hätte ich Spaß dran.
Oder ja, genau, einfach so verteidigen. So abstruse Erklärung. So, ja, der Jöllenbeck ist schon ein sehr besonderer Schiedsrichter. Das wissen wir auch. Aber das macht das Ganze ja auch aus. dass wir verschiedene Schiedsrichter haben.
Das wäre ja langweilig.
Das wäre ja langweilig. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten den Herrn Jöllenbeck nicht. Dann hätten wir nichts mehr zu diskutieren. Der Herr Jöllenbeck ist auch dafür da, Diskussionen anzufachen.
Ja. Das Problem ist, wir haben ein paar zu viel davon, von den Leuten, die diskutieren. Das HR-Management der Schiri GmbH ist nicht ausgewogen genug.
Nee, tatsächlich.
Ja. Alright, gut. Das waren unsere Startdiskussionen, die wir mit euch teilen wollten. Und dann schauen wir ein wenig voraus auf das nächste Wochenende. Die zweite Liga kommt zurück.
Stimmt.
Ziemlich aufgeregt.
Stimmt, Axel, du hast ja das jetzt vor dir, was ich hinter mir habe, was ich sehr lediert erlebt habe, beziehungsweise mich sehr lediert das hinterlassen hat. Du bist jetzt in Hamburg.
Ich bin jetzt in Hamburg, ja.
Ich bin gespannt, ob Hamburg dich genauso frisst, wie es mich gefressen hat.
Ich gehe fast davon aus.
Guck mal, ob noch Reste von mir da rumliegen. Vielleicht findest du noch ein paar Reste von mir.
Ja, genau. Ich gehe einfach mit einem Foto von dir darum. Kennen Sie diesen Mann?
Oh ja.
können wir die Nacht rekonstruieren, so wie in The Night Of, weißt du?
Genau. Hier war er gewesen. Wie lange war er in der Ritze gewesen? Ich weiß.
Ja, da machen wir eine Netflix-Serie draus. Ja. 8 Teile. Jede Stunde der Nacht.
Also nee, ich habe die Information, dass im Elbschlosskeller hat er einen Mexikaner bestellt, das weiß ich noch.
Naja. Weiß ich gar nicht, ob ich das machen würde. Da bin ich nicht so heiß drauf, ehrlich gesagt.
In den Elbschlosskeller zu gehen?
Ja.
Oh mein Gott.
Ja, hör mal, genau. Wer weiß, was passiert. Also auf dem Hamburger Berg wird's auf jeden Fall irgendwann zu Ende gehen.
Zu Ende gehen, genau.
Ja, tipp ich mal. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, Samstagabend in Hamburg zu sein. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich mich auf das Spiel freue. Glaube aber schon. Es ist halt so ein richtiges Topspiel. Samstagabend, 20.30 Uhr, ausverkauftes Volksparkstadion. Wahrscheinlich so um die 7 bis 8, vielleicht sogar 9.000 Kölner. Es wird eine fantastische Stimmung sein. Alle werden heiß sein auf das Spiel. Und das gibt mir so richtig Oldschool-Vibes. Wirklich, okay. So richtig Oldschool-Vibes. Und wenn man überlegt, wie lang wir nicht mehr dort gespielt haben, wie lange es her ist, dass es dieses Spiel in einem Wettbewerb gab. Es gab mal ein Pokalspiel, das hat aber in Köln stattgefunden. Ansonsten haben wir seit wie vielen Jahren? 7 nicht mehr gegeneinander gespielt. Und ich habe so massiven Bock, Basti.
Das kann ich komplett verstehen, weil das sind ja diese Spiele, warum man überhaupt Fußballfan ist, das sind die ja. Dann, so, das ist es ja. Ich meine, gut, du willst es nicht in der zweiten Liga haben, aber man will nach Hamburg
fahren. Das blende ich nach Hamburg fahren. Aus, dass das zweite Liga ist, glaub mir.
Ja, eben. So, das ist einfach, wie du es gerade gesagt hast, so 10.000 Kölner, ein volles Stadion, du bist dann in Hamburg, bleibst eine Nacht. Das ist, ja, eigentlich ist genau das, was man haben will.
Ich habe richtig, richtig Bock. Und sportlich tatsächlich sogar auch ein wichtiges Spiel. Wenn der FC in Hamburg gewinnt, wären wir schon 6 Punkte vom HSV weg. Das wäre massiv. Ich muss sagen, ich bin mit einem Unentschieden auch, kann ich sehr gut leben. Aber es ist tatsächlich wichtig. Es ist ein wichtiges Spiel und ich glaube, wenn ein Sieg dabei rausspringen würde für den FC, wird das schon den Ton setzen für die Rückrunde und wird uns schon sehr, sehr viel weiterhelfen auf dem Weg zum Aufstieg. Und da muss man sich dann die Frage stellen, willst du überhaupt aufsteigen? Ja, wahrscheinlich willst du aufsteigen. Du willst ja sportlich erfolgreich sein, du willst ja gewinnen. Aber dann guckst du halt, was nächstes Jahr ist und dann weißt du, ah, wahrscheinlich spiele ich nicht in Schalke, wahrscheinlich spiele ich nicht in Hamburg, wahrscheinlich spiele ich nicht in Hertha, in Düsseldorf, in Karlsruhe, in Hannover, was auch immer. Und dann denkst du halt, also das ist jetzt so, ich versuche das im Moment als mein Mantra vor mich herzutragen, dass ich sage, ach, die Ergebnisse sind gar nicht so wichtig, wenn wir nicht aufsteigen, spielen wir nächstes Jahr halt wenigstens wieder gegen geile Vereine. Das ist aber natürlich Selbstbetrug. Ich sehe das ein.
Ja, und ehrlich gesagt, ich würde gerne die zweite Liga jetzt, so wie sie gerade ist, einfrieren und sagen, okay, lass uns die beenden, das ist gut so, wie es ist. Köln erster, Karlsruhe zweiter, der HSV gewinnt die Relegation. Wenn du die drei Vereine in die Bundesliga bekommen würdest, dann wäre schon viel gewonnen
das
tatsächlich.
Also es wird die Bundesliga massiv aufwerten.
Ja, tatsächlich. Also das wäre wahnsinnig gut für die Bundesliga, wenn du diese drei Vereine hochbekommst und du es vielleicht schaffst, Hoffenheim irgendwie runterzumogeln, dann wäre, glaube ich, echt viel gewonnen.
Die Hoffnung haben wir jedes Jahr, Basti.
Ja, und das ist scheiße, ehrlich gesagt. Ich erwische mich ja auch immer wieder dabei, weil man muss schon ehrlich sagen, in der gerechten Welt würde Hoffenheim einfach absteigen. Ganz ehrlich, wie da alles auseinanderfliegt gerade. Aber die Realität ist halt, dass die einfach Gift Orban holen.
Ja, so. Für 15 Millionen oder wie viel?
Ja, es ist egal. Die können einfach Gift Orban holen. Der
wird
wahrscheinlich
der
genauso viel kostet.
Sein, der keinen Bock hat.
Ja, der keinen Bock hat, aber der wahrscheinlich im Gesamtpaket so viel kostet wie der gesamte Kaderetat von Heidenheim und Kiel zusammen. Das ist, ehrlich gesagt, es bleibt eine sehr große Herausforderung, das auszuhalten. Das muss man schon so sagen.
Ja.
Man weiß es halt, dass es nicht passiert. Aber wer weiß, lass uns zum Schein der Woche kommen, dann können wir es klären. Vielleicht ist ja doch noch Hoffnung da.
Na gut, dann machen wir das.
Wir haben ehrlich gesagt, kommt's zum Showdown jetzt, Alter. Ja.
Wir haben natürlich auch diese Woche wieder Tipps für euch mit dabei und der Hinweis an dieser Stelle, bevor ihr euren Tipp abgebt, sollte euer erster Besuch immer bei wettfreunde.net sein. Dort findet ihr weitergehende Statistiken, Analysen und natürlich die besten Links zu den besten Brokern, also wettfreunde.net in den Browser und als Lesezeichen abspeichern, genauso wie ihr auf den YouTube-Kanal der Wettfreunde gehen solltet und dort euch die Inhalte, die mannigfaltig und immer frisch reinkommen, per Abo und Glocke speichern solltet. So, und damit kommen wir zu unserem ersten Tipp, unserem Tipp der Woche. Und Basti hat es nicht verklausuliert angedeutet, es geht um Hoffenheim.
Ja, es ist das Spiel der Spiele am nächsten Spieltag. Also Kiel spielt gegen Hoffenheim zu Hause. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich schon ein bisschen Hoffnung, dass Kiel dieses Spiel gewinnt und damit punktgleich mit Hoffenheim wäre. Ich glaube, das Torverhältnis werden die noch nicht aufholen. Aber es wäre zumindest der direkte Kontakt zu einem direkten Abstiegsplatz da für Hoffenheim. Und das wäre schon geil, tatsächlich. Deswegen lautet unser Tipp der Woche auch nicht, Kiel gewinnt gegen Hoffenheim, sondern Kiel muss gegen Hoffenheim gewinnen. Ausrufezeichen.
Ja, ich meine, Holstein Kiel mit einem 4-2 Sieg am letzten Dienstag gegen Borussia Dortmund. Das kann man ja schon als Ausrufezeichen werten.
Ja.
Die haben Rückenwind. Jetzt direkt wieder ein Heimspiel. Und das gegen ein wirklich angeschlagenes Hoffenheim. Und naja, also ich meine, das sind 4 Tore. 2-0 Sieg von Kiel. Würde dann eigentlich schon die Tabelle drehen.
Wie viele Tore sind das?
4.
5.
Ne? Kiel hat minus 18 und Hoffenheim hat minus 14.
Stimmt, die müssen nur 2-0 gewinnen, 2-0. Die haben ja die mehr geschossenen Tore.
Genau.
So, Kiel muss Handicap gegen Hoffenheim gewinnen. Ja, genau. Nein, ja, und das ist auch kein Wettlabor, das ist einfach das, was passieren muss. Tatsächlich. Und eigentlich zeigt uns, dass wir hier fast eine 93-Folge machen müssen, weil über Dortmund muss man eigentlich auch reden. Das war schon wahnsinnig.
Aber heute nicht hin.
Das kriegen wir nicht untergebracht, außer den Satz. Das war schon wahnsinnig tatsächlich.
Das und Interview von Nuris Schein hatte auch so ein bisschen Vibes, wo du denkst, so, boah, ich würde dich jetzt schon gerne in den Arm nehmen, aber als Dortmund-Fan weiß ich nicht, ob ich es machen könnte.
Tatsächlich. Und die Eintracht spielt am Freitag gegen Dortmund.
Genau, ihr spielt morgen gegen Dortmund. Das heißt, wenn die Eintracht zu Hause gegen Dortmund gewinnt, kann der BVB im besten Fall schon mal lockere 11 Punkte hinter der Eintracht stehen.
Boah, ich bin so aufgeregt bei dem Spiel, Alter. Ja. Freitagabend flutlich, ich hab so Bock, Alter. Und gleichzeitig auch Angst. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Für mich das Bild des Spiels war, als die Mannschaft danach vor dem Oliver Ricken, heißt der, glaube ich, der Vorsänger von Dortmund, wo der da stand wie ein kleiner Schuljunge. Hast du das Bild gesehen?
Nee.
Das schicke ich dir gleich. Das war ein sensationelles Bild tatsächlich. Ja. Ich bin gespannt. Ich kann mir halt aber vorstellen, dass das für die Eintracht gar nicht so gut war, dass die da so einen kompletten Meltdown jetzt hatten, weil die sind direkt nach Frankfurt gefahren ins kleine Trainingslager und da werden die schon die eine oder andere Sache besprechen und glaube ich nicht in dem Zustand auftreten in Frankfurt, wie es in Kiel war. Und da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe trotzdem, dass das Momentum, was bei der Eintracht liegt, aktuell ausreicht, weil das wäre schon richtig geil. Das wäre schon eine richtige Ansage Richtung Dortmund, wenn du die am Freitag schlägst und 11 Punkte vor denen bist. Boah, also es ist seit langer Zeit mal wieder ein Spiel, wo ich richtig krass aufgeregt bin.
So, siehst du, dann
komplett haben wir
beide das gleiche Mindset für diesen Spieltag.
Und es sind auch beides Bundesligaspiele, die neutrale Zuschauer schauen.
Und es sind
Eintracht gegen Dortmund
für unsere
und Hamburg gegen Köln, ja.
Ja.
Geil. Eiwand oder Leiwand freut sich, plus aber drei.
Da gibt's einen Bonuspunkt.
Da gibt's einen Bonuspunkt, wir freuen uns alle.
Genau.
Die Spiele kombinieren wir freitags und Samstag gibt 10 Punkte extra.
Ja, gut, also, um den Bogen zurück zu unseren Tipps zu kriegen, unser Tipp der Woche ist, Kiel muss mit Handicap gegen Hoffenheim gewinnen. Und damit schauen wir mal, was es in unserer Gastküche heute gibt. Neben unseren Spielen, auf die wir uns freuen, gibt es auch noch ein ganz besonderes Spiel, nämlich das 93-Derby. Treue Hörer von uns wissen, dass Basti und ich noch ein anderes Podcast-Projekt haben, nämlich 93. Und dort sind noch zwei andere Protagonisten dabei, nämlich Enzo und David. Und ich habe mit den beiden gesprochen zu dem 93-Derby und da hören wir rein. Und heute haben wir uns mal wieder was Besonderes ausgedacht, denn am Wochenende spielt der VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg und aufmerksame Hörer des Wettbrötchens werden wissen, dass Basti und ich noch einen kleinen Nebenpodcast haben, nämlich 93. Und wie es der Zufall so will, sind die beiden anderen Protagonisten von 93 jetzt hier in der Leitung live. Hallo David, hallo Enzo.
Hallo.
Gute.
Und Grüße.
So, David, für die Menschen draußen, die ihn nicht kennen, was natürlich Blödsinn ist, sträflich ist, ja. Wenn ihr ihn nicht kennen solltet, ist neben Wormatia Worms, dem AS Monaco, auch SC Freiburg-Fan.
Ja.
Und Enzo wohnt zwar in Köln, hat sein Herz aber in Stuttgart gelassen. Das heißt, ihr beide spielt gegeneinander. Und jetzt die Frage hier fürs Wettbrötchen, wie ist euer Tipp? David, fang du doch mal an.
Der SC gewinnt natürlich.
Auswärts in Stuttgart.
Ja, wir haben ja bekanntlich eine absolut großartige Serie bis zum Jahr 2023. Da haben wir immer nur gegen Stuttgart gewonnen. Und im ab September 23 haben wir dann ärgerlicherweise 2 Spiele verloren. Aber jetzt hat sich ja alles wieder eingerenkt. Seit August. Wir waren ja gar nicht so viel besser im August-Spiel und haben trotzdem 3-1 gewonnen. Ich hoffe, dass wir das diesmal auch wieder hinkriegen.
Okay. Und Christian Günther schießt 3 Tore.
Lukas Höhler.
Lukas Höhler, alles klar. Und Enzo, der VfB Stuttgart braucht wieder ein Foul von Dennis Under vor dem entscheidenden 1-0. Oder geht's
ein
anders?
Ein Foul von Dennis Under vor dem entscheidenden, also ich weiß nicht, was du meinst.
Du weißt nicht, was ich meine?
Nein. Okay. Keine Ahnung. Also, um das mal kurz zu relativieren. Erstmal ganz wichtiges, liebe Leute, lieber duschen statt baden, ganz wichtig.
Hier an dieser Stelle auch Entschuldigung an die Wettfreunde, dass ihr das jetzt hören musstet. Es tut mir leid.
Und ich sehe das ganz anders als der David. Der VfB hat es jetzt geschafft, seit auch schon in den letzten Spielen der in 2024, auch das Augsburg-Spiel. Wir gewinnen auch Spiele, wo wir nicht so effizient sind. Also wir sind immer schon sehr dominant. Also unser X-Goal-Wert ist immer relativ hoch, immer bei 2,3 war gegen Augsburg. Auch das wird wieder gegen Freiburg passieren und Undav ist wieder fit. Das heißt, wir werden auch vorne einen haben, der die Dinger reinmacht. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass der VfB dieses Spiel, weil es ein Heimspiel ist, das Stadion ist voll. Und dann werden wir dieses Spiel, auch wenn es arschkalt sein wird, mit 2-0 gewinnen.
Alles klar. Also, ihr habt's gehört. Konträre Meinung. David sagt, der SC gewinnt. Enzo sagt, der VfB gewinnt. Das heißt, wir als Wettbrötchen müssen diesmal ein Neutralitätsabkommen unterschreiben. Machen wir natürlich gerne. Und wenn ihr mehr von den beiden hören wollt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch bei 93 einschaltet. Vielen, vielen Dank. Und ja, hoffentlich verliert ihr beide.
Bis dahin.
Ciao, ciao.
Das waren David und Enzo. Mit optimistischen Tipps für ihre Clubs. Was sagst du, Basti?
Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst vor dem VfB, weil das, was Enzo sagt, stimmt. Die ganze Zeit standen die so ein bisschen weiter unten, dass du dachtest, okay, die kommen nicht ganz in die Saison, aber die haben immer gut gespielt. Und die sind schon stark. Und das, was die gegen Leipzig abgerohrt haben, war auch stark. Und das ist, glaube ich, der Verein von denen. Das ist der Verein von denen, die hinter der Eintracht stehen, vor denen ich am meisten Angst habe tatsächlich. Vor denen habe ich mehr Angst als vom BVB, vor Freiburg, vor Wolfsburg, vor allen, wie die alle heißen, die da unter uns stehen. Stuttgart wird die größte Gefahr für die Eintracht, was den Kampf um diese europäischen Plätze da betrifft, weil die sind wirklich brutal stark. Und Undav kommt jetzt langsam wieder, Woltemar, der hat einen Schritt gemacht, die haben halt auch geile Kicker, die haben einen geilen Flow, die haben einen geilen Trainer, die haben geile Fans. Ich glaube, dass wenn die aus der Champions League dann ausscheiden sollten, was passieren könnte, und die nur noch die Bundesliga haben, dann wird's wirklich knackig, weil ich Stuttgart schon so einschätze, dass das eine Mannschaft ist, die, ja, die können sich nochmal in so eine Rauschgeschichte spielen, wo die plötzlich so 4-5 Spiele hintereinander gewinnen. Ja. Dann sind die wieder richtig fett oben dabei, also. Ja, Stuttgart wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass es unrealistisch für die Eintracht ist, in die Champions League zu kommen, aber meine Güte. Das sind auch Aussagen, wenn ich die vor 10 Jahren so getätigt hätte, dann wäre ich trotzdem zufrieden gewesen. Also von daher, bei Stuttgart gegen Freiburg kann es auch erstmal keinen falschen Treffen sagen, wie es ist. Von daher gut. Bin ich noch
also immerhin entspannt. Auch ein Spiel, was man sich angucken kann. Die Bundesliga hat ein paar Spiele an diesem Wochenende, die man sich angucken kann. Das ist nicht jedes Wochenende so.
Nee.
Ja. Weißt du, was wir vergessen haben? Wir haben vergessen, das, was wir eigentlich machen wollten heute, nämlich den idealen Bundesligaspieltag kreieren.
Ah.
Müssen wir nächste Woche machen.
Können wir gerne machen, wenn du willst.
Nee, jetzt nicht mehr.
Okay. Warum?
Weil ich gleich zur Baustelle muss. Ich habe Termine.
Okay. Das ist ein Grund.
Ja, danke. Jetzt, kann ich dir noch erzählen. Morgen wird das Parkett.
Dafür reicht die Zeit dann.
Ja, dafür reicht die Zeit. Morgen wird
Parkett gemacht mit einem Kumpel, der das kann, machen wir in Eigenregie. Schleifen, ölen, lackieren, bla bla bla. So, also das lag schon, ne? Das habe ich nicht neu gekauft, bevor jetzt hier irgendwelche Leute von, naja, egal. Auf jeden Fall sage ich halt, gut, was muss ich vorher einkaufen? Halt Öl, Lack, bla bla bla. Ja, geguckt, Preise geguckt, einfach vom komplett umgefallen. 5 Liter Parkettöl kosten mich 88 Euro.
Wie oft muss man das benutzen?
Zweimal, vielleicht dreimal, je nachdem, wie das Parkett nach dem zweiten Mal aussieht.
Okay, aber das ist kein wiederkehrender Posten.
Nee, das machst du einmal. Also, okay. Ne, wenn du das Parkett geschliffen hast und wenn du es dann geölt hast, dann ist das für die nächsten 10 Jahre gut.
Okay.
Trotzdem.
Ja, ist war ärgerlich.
Fassungslos. Und der Typ vom Baumarkt meinte auch, oh, das ist aber teuer geworden.
Tatsächlich. Sind schwere Zeiten. Ja. An dem Produkt kann man das immer gut messen, wie der Zustand ist.
Einfach nur für Öl. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht von irgendwelchen Biobauern auf Kreta handgepflücktes Olivenöl. Das ist doch Industrieöl. 88 Euro. Sind die bescheuert? Kann ja nicht wahr sein. Aber gut. Ich schick dir fortlaufend Bilder. Du kennst das ja aus der Baustelle.
Ich bin voll im Baustellenmodus. Ich habe einen eigenen Ordner auf meinem Handy.
Ja gut, ich meine, du musst ja auch dir langsam mal Gedanken machen, wie du das Zimmer einrichten willst.
Ja, eben. Ja. Die kommen bald.
Ja, so. Sehr gut.
So ein Fernsehteam.
Alter. Ich freue mich drauf. Genau, Tine Wittler.
Tine Wittler kommt bald.
Überraschung.
Du bist Axel? Ja. Ah, ja.
Wir haben hier ein Team mitgebracht vom Basti. Ja. Gut,
also, die Hörer werden sich freuen, dass sie die Story als Substitut bekommen haben für den perfekten Bundesligaspieltag. Vielen Dank. Wir müssen aber weiter zum Straßenschein.
Genau, ich mache einfach weiter.
Morgens 9:30 in Deutschland.
Hör mal zu, Pitschkati Materina. Ich habe Megaschein. Wenn du tippst, wie ich dir sage, kannst du direkt kaufen GTI oder Golf 5. Top-Quote. 5er Quote auf Schalke gegen Hannover, 7er Handicap auf Köln und 3er auf Frankfurt. Pitschkati Materina, mache wie ich sage. Freund von mir wohnt in Frankfurt, Bahnhofviertel, immer Geld in Tasche. 069, also mach hin Pitschko jedna.
Für unseren Straßenschein gehen wir zurück an den Anfang und gehen nach Bremen, Basti.
Ja, tatsächlich glauben wir, dass dieses ganze Heckmeck und dieser späte Ausgleichstreffer von Heidenheim Bremen so ein bisschen auch von der Spur abbringen wird. Und Augsburg hat mich ehrlich gesagt auch überrascht in der englischen Woche. Ich hätte nicht gedacht, dass die bei Union Berlin gewinnen. Und vielleicht startet Augsburg so eine kleine Serie und ich finde eine Quote von 4,5 ungefähr in der Reichweite liegt die schon einigermaßen interessant, weil so stabil ist Bremen jetzt auch nicht. So, die spielen eine gute Saison, aber die haben auch immer wieder Wackler drin. Und ich glaube, Augsburg ist eine Mannschaft, gerade wenn man die nicht so auf dem Schirm hat, dann können die immer mal wieder überraschen, weil man will es nicht meinen, aber die haben auch schon geile Kicker in dieser Truppe da. Claude Maurice ist schon eine absolute Maschine, hat man jetzt auch wieder gesehen. Und Augsburg ist auf jeden Fall in der Lage, an einem 17:30 Sonntag random in Bremen zu gewinnen.
Ja, da bewegen wir uns in ungefähr einem Viererquotenbereich. Geht auf wettfreunde.net, guckt dort, wer euch die beste Quote anbietet und dann werdet ihr sehen, ihr werdet irgendwo so um 4 rauskommen. Was ich für einen Straßenschein völlig okay finde, ehrlich gesagt. Und es ist ja, nicht irgendwie, keine Ahnung, Bochum gewinnt in München, sondern Augsburg in Bremen Das kann schon passieren.
Ja. Wird passieren.
Muss passieren.
Nein, da ist es nicht so.
Gut. Also.
Augsburg hat uns schon genug zu verdanken.
Das ist richtig. Eigentlich müssen wir nicht vergessen. Beteiligt sein am FC Augsburg.
Ja.
Danke, Wettbrötchen, dass ihr uns in der Liga gehalten habt. Ja, sehr gerne. Ja. Gut. Und dann haben wir natürlich noch eine Kategorie. Ihr wartet gespannt drauf. Wir natürlich auch. Wir haben euch nicht vergessen und schaut mal, was ihr diese Woche denn zu unserem Special getippt habt.
Man muss parteiisch sein und nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal.
Wir haben 100 Leute gefragt.
Alles okay?
Wir konnten nicht dran vorbeigehen und haben unseren Tipp der Woche auch an euch weitergegeben. Es ging nicht anders. Wir mussten eure Meinung einholen.
Es ist ein bisschen das Spiel des Spieltags, machen wir uns nichts vor. Ja. Kiel gegen Hoffenheim haben wir auch euch zur Abstimmung gegeben. Was glaubst du, wie die Hörer abgestimmt haben bei diesem Spiel?
Relativ eng. 45% unentschieden.
Ich freue mich, dieses Ergebnis verkünden zu dürfen, weil es absolut mein Vertrauen in die Wettbrötchen-Community herstellt.
Okay.
Kiel gegen Hoffenheim. 85% sagen Kiel gewinnt.
Okay.
Und mehr muss man über Hoffenheim jetzt wirklich nicht mehr wissen. Nach dem Kramaric-Interview war das Letzte, was man zu Hoffenheim wissen muss.
Wow.
Kiel gegen Hoffenheim. 85% sagen, Kiel gewinnt. 10% unentschieden und 5% unbeirrbar glauben an die TSG. 85%.
Wow. Das ist mal ein Statement.
Tatsächlich.
Ja, sehr gut.
Aber ganz kurz, bevor wir weitermachen, es gibt natürlich noch eine andere Umfrage.
Ah, ja.
Die wir den Hörern gegeben haben. Die ist folgendermaßen ausgegangen. War das ein Foul vom 3-3 bei Bremen-Heidenheim? Nein, sagen 35%. Diskutabel sagen 30% und klar sagen 35%. Sehr ausgeglichenes Ergebnis tatsächlich.
Ja, komme ich nicht drauf klar. Wirklich nicht. Bin ich.
Musst du ja nicht.
Ja, nee, es ärgert mich.
Ja. Mein Gott.
Gut.
Was hast du uns mitgebracht?
Ich gehe in die zweite Liga, aber ich werde natürlich Teufel tun und HSV gegen den FC tippen, sondern ich sage, Elversberg wird zu Hause gegen Magdeburg gewinnen. Das sind die Tabellennachbarn 4 und 5, Elversberg und Magdeburg. Und ich glaube, dass wir hier ein Sieg wieder von Elversberg sehen. Magdeburg wird wahrscheinlich in voller Mannstärke da auflaufen. Es wird irgendwie ganz lustig werden wahrscheinlich. Aber das ist so ein Spiel, da steht für mich Elversberg drauf. Ich weiß auch nicht hundertprozentig warum. Aber ja, das ist mein Bauchgefühl. Die Quoten bei den Wettanbietern sind hier relativ ausgeglichen. Sowohl für einen Sieg von Elversberg als auch einen Sieg für Magdeburg gibt es so um die 2,3, 2,4. Also eigentlich wirklich ein 50-50-Spiel. Du kannst nicht davon ausgehen, dass der Kicker das Heimspiel ist, weil wird's nicht sein. Aber ich hab's im Bauch, dass Elversberg dieses Spiel gewinnen wird und sich weiter oben festfressen wird in der zweiten Liga, auch in 2025. Was hast du dabei?
Ich habe mit großer Verwunderung die Quote gesehen, die Leipzig in Bochum hat, und die ist 2.
Wow, okay.
Also hier eine Roulette-Schwarz-Rot-Quote, wo ich fast schon versucht bin, sehr viel Geld da drauf zu setzen, weil ich mir denke, hä?
zwei rote Karten, Bochum hat das Spiel gegen St. Pauli gewonnen.
Boah, aber Leipzig ist schon,
würde sie auch als Favoriten ansehen.
Sehr viel besser.
Ja.
Also aber, eine Zweierquote. Ja. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Das ist für mich die, das ist für mich bis jetzt, Hinrunde fertig, ist für mich bis jetzt die Quote der Saison tatsächlich. Zweierquote, dass Leipzig in Bochum gewinnt. Und klar sind die beiden Stürmer jetzt gelb-rot gesperrt, aber die haben leider noch mehr, ne? Also die können mit Silva und Nusa dann da spielen. Das ist jetzt nicht wesentlich schlechter. Xavi Simmons ist da, also ich, bei aller Liebe, und ich würde es mir auch andersrum wünschen, aber wenn Leipzig schon da ist und in Bochum spielt, eine Zweierquote, ich mach's nicht, aber theoretisch gesehen wäre das wirklich was, wo man denkt, okay, ich löse jetzt irgendwas auf.
mein Bausparvertrag auf Leipzig.
Und verdoppel den mal schnell, ja.
Ja, ja. Und dann am Ende um
dann steht Dieter Hecking da und lacht mich aus.
Grinst dich Dieter Hecking an und sagt, ja, heute sind wir zufrieden.
Also wir können mit dem Punkt leben. Das war natürlich glücklich in der 90. Minute, aber
man weiß auch nicht, war es jetzt wirklich ein Foul, darüber mache ich mir keine Gedanken.
Das gleicht sich innerhalb einer Saison aus.
Genau. Und du sitzt da und denkst, ja, vielen Dank. Oh, gut. Gut, aber ja, ich gebe dir schon recht. Das ist schon eine Value-Bet, sagen wir es mal so.
Ja.
Gut. Liebe Freunde, das war das Wettbrötchen. Danke fürs Zuhören, wie jede Woche. Wie gesagt, wir sind relativ hyped, was unsere Community angeht, und dass wir jetzt mittlerweile im, was haben wir gesagt, im wievielten Jahr sind? Im siebten Jahr? Im achten? Ja. Wir gehen ins achte Jahr.
Gehen ins achte Jahr schon.
Ja. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bleibt gesund, viel Spaß am Wochenende. Und ja, das war's. Ciao.
Ciao, ciao.